Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend.
Wenn zwei sich streiten, dann freut sich bekanntlich der Dritte. Aber wenn drei sich streiten, dann frohlockt die Opposition. Zwar war es dem Dreier-Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP von Anfang an klar, dass da sehr gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen, dass dieses Experiment, zu dem sie aufgebrochen waren, nicht ohne Risiken verlaufen würde. Und Streit ist ja jetzt nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Aber dass immer wieder in der Öffentlichkeit gestichelt und ständig Unterschiede statt Gemeinsamkeiten präsentiert werden, wodurch der drohende Koalitionsbruch fast schon zum Soundtrack dieser Regierung geworden ist, das ist schon bemerkenswert. Jüngstes Beispiel, das 12-Punkte-Papier, das der FDP-Vorstand heute abgesegnet hat für den Parteitag am Wochenende. Tina Handel.
Mehr Gelb braucht das Land. Und die Ampel findet natürlich die FDP.
Wir wollen.
Viel will die FDP in ihrem 12-Punkte-Plan das Bürgergeld schon wieder reformieren. Sofort hohe Leistungskürzungen für die, die nicht kooperieren. Weg soll die Rente mit 63, abschlagsfrei nach 45 Beitragsjahren. Länger arbeiten müsse das Ziel sein und wohl vor allem sichtbarer sein zwischen Grün und Rot liberale Akzente.
Das hier ist eine Koalition, das ist keine Fusion. Und hier sind unterschiedliche Parteien zusammen, die auch unterschiedliche Vorstellungen haben.
Ein paar Kilometer weiter sollte es eigentlich ein schöner Friseurtermin werden für Arbeitsminister Heil. Besuch bei Ukrainern, die vom Bürgergeld in den Job gefunden haben. Die FDP-Forderungen passen ihm heute gar nicht rein.
Natürlich muss man, wenn Unsinn vorgeschlagen wird, auch mal sagen, dass es Unsinn ist. Aber dann muss man auch weiterarbeiten.
Weiterarbeiten ist das Stichwort oder gerade nicht. Denn die Babyboomer, jetzt Anfang 60, wollen früher in Rente. Massenhaft, das zeigen Studien. Hauptgrund mehr Freizeit. Die CDU sieht die frühe Rente schon länger kritisch, so wie die Liberalen, und blättert heute schon mal im Kalender.
Wenn die FDP heute sagt, sie tritt aus, wie auch immer sie das dann macht, ob es der 1. September ist der 22. September oder wann auch immer. Wir wären heute aus dem Stand fähig, einen Wahlkampf zu führen. Personell, finanziell und organisatorisch.
Ampel am Ende, weil jeder nur für sich strahlen will? Die Grünen wollen eigentlich schon über Anreize für längeres Arbeiten reden, springen da der FDP zur Seite. Aber vor allem wollen sie keinen Streit.
Jetzt habe ich so lange geredet. Was war genau die FDP-Frage?
Ob denn die Ampel hält?
Die Koalition arbeitet und das wird nicht sich ändern, weil es Parteitagsbeschlüsse gibt.
Darauf muss man sich wohl einstellen in diesem Wahljahr. Ein bisschen miteinander, ganz viel gegeneinander und die Farben- und Machtspiele innerhalb der Ampel immer wieder durcheinander.
Immer wieder durcheinander. Dazu begrüße ich jetzt in Berlin den Co-Vorsitzenden einer der drei Ampelparteien, immerhin der größten Partei in dem Trio, Lars Klingbeil von der SPD. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Sind die Gemeinsamkeiten in Ihrer Fortschrittskoalition jetzt irgendwann doch endgültig mal aufgebraucht?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ja gerade in den letzten Wochen noch wichtige Entscheidungen getroffen, zum Beispiel bei der Bezahlkarte, wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien, um Photovoltaik und andere Fragen geht. Also es gibt immer wieder auch viele Sachen, die wir gemeinsam auf den Weg bringen. Und jetzt steht ein wichtiges Thema im Raum, nämlich die Frage, wie können wir den wirtschaftlichen Erfolg und die wirtschaftliche Stabilität dieses Landes sichern. Dazu haben jetzt alle Koalitionspartner Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die FDP wird das auf ihrem Bundesparteitag am Wochenende tun. Und dann muss man sich sehr schnell zusammensetzen und braucht dann Entscheidungen in dieser Regierung, was zu tun ist. Aber das Thema der wirtschaftlichen Stabilität, die Frage, wie wir die Arbeitsplätze sichern können, die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen, das halte ich für eines der Hauptthemen, wenn nicht sogar das wichtigste Thema für den Rest der Legislatur. Und da müssen wir jetzt anpacken zu dritt.
Ja, bei dem Ziel scheinen sich alle einig zu sein. Nur der Weg dorthin, da gibt es dann immer die verschiedenen Vorschläge, wie Sie jetzt gerade sagen. Aber warum dann immer dieses Bild? Ja, die einen so, die anderen so. Warum raufen Sie sich nicht zusammen und sagen jetzt mal von mir aus, schließen sich im Kanzleramt ein und präsentieren dann am Schluss nach einer Woche oder so gemeinsam mal eine Position, wie das Ziel denn erreicht werden soll? Warum ist das nicht möglich?
Das ist jetzt ein FDP-Parteitag, das muss man noch so einordnen. Da hat jede Partei, glaube ich, auch ein bisschen das Recht, das zu thematisieren, die Position vorzutragen, die man selbst für richtig hält. Genauso halte ich es für richtig, dass wir der FDP sehr klar sagen, was nicht möglich ist mit uns als SPD in der Koalition. Beispielsweise die Frage, dass wir rangehen an die Renten, dass es zu Rentenkürzungen kommt, dass Menschen, die 45 Jahre hart gearbeitet haben, die als Dachdecker unterwegs waren, als Schichtarbeiter, als Pflegekräfte, dass man denen auf einmal die Renten kürzt. Das ist mit der Sozialdemokratie nicht zu machen. Aber ich kann schon einordnen, es ist ein Parteitag der FDP, die positionieren sich erstmal für sich. Und dann muss, ich habe es gerade gesagt, sehr schnell geguckt werden, wo sind Gemeinsamkeiten. Und dass die wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Land da sind, das sage ich übrigens ohne die Lage schlecht zu reden, aber dass wir etwas verändern müssen, beispielsweise bei der Frage der Investitionen, beim Bürokratieabbau oder bei der Frage, wie wir die Energiepreise in diesem Land wettbewerbsfähig halten. Da gibt es Schnittmengen, da gibt es Gemeinsamkeiten und da muss es jetzt auch schnell zur Entscheidung kommen.
Aber Herr Klingbeil, Sie stellen das so ein bisschen dar, als wäre es ein ganz normaler Prozess. Die einen gehen so mit in die Öffentlichkeit, die anderen damit und am Schluss raufen wir uns jetzt über zusammen. Aber wie oft hat es geheißen, jetzt raufen wir uns aber wirklich zusammen, es wird keinen Streit mehr geben. Ja, und dann kommt der nächste schon wieder öffentlich ausgetragene Krach mit gezielten Provokationen immer wieder. Wollen Sie das den Wählerinnen und Wählern wirklich noch die nächsten anderthalb Jahre zumuten?
Ich habe das ja auch schon häufig öffentlich thematisiert, aber ich sage Ihnen auch, das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben, dass wir die Probleme, die tatsächlich da sind in diesem Land, dass wir die lösen, dass wir uns zusammenraufen, dass wir in der Frage der wirtschaftlichen Stabilisierung, der Frage der Sicherung der Arbeitsplätze, die Wettbewerbsfähigkeit der Energiepreise, aber auch die Stabilität der Renten, dass wir da zur Entscheidung kommen. Und ich will schon darauf hinweisen, dass bei all dem Streit, der zu viel war, und ich habe das öffentlich auch immer wieder gesagt und werde nicht müde, das zu betonen, dass es wichtige Entscheidungen gerade im ersten Jahr der Ampel auch gab, um das Land durch eine ganz schwierige Phase durchzubringen, als es beispielsweise darum ging, sich unabhängig zu machen vom russischen Gas. Also dort sind ja wichtige Entscheidungen getroffen worden. Ich finde, da muss die Ampel sich auch nicht klein machen an der Stelle. Aber jetzt sind andere Herausforderungen da. Und nochmal, mein Anspruch ist, dass wir die lösen. Dafür warten wir jetzt den Parteitag der FDP ab. Und dann heißt es zusammensetzen und in der Tat die Gemeinsamkeiten finden und schnell handeln.
Aber was macht Sie da so sicher, dass dann wirklich auch ein schnelles Handeln rauskommt? Das heißt also, alle Appelle und Versprechen, dass man sich jetzt wirklich mal zusammenrauft, ist doch das Papier nicht wert, auf dem das dann steht, oder?
Herr Zamperoni, es geht gar nicht um das Versprechen, es geht um das, wofür wir gewählt sind, was die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes von uns erwarten. Und wenn wir uns angucken, was in der Welt passiert, wenn wir uns angucken, wie die USA-Industrie politisch voranschreiten, dass es Unternehmen gibt, die hier in Deutschland ankündigen, dass sie nicht mehr investieren werden, dass es Unternehmen wie zum Beispiel ThyssenKrupp gibt, die gerade sagen, aufgrund der Energiepreise stehen wir vor einer riesigen Herausforderung, dann haben wir doch die Pflicht, hier Antworten zu finden. Nur was ich eben klar als SPD-Vorsitzender sage, wenn wir eine Wirtschaftsstabilisierung in diesem Land wollen, wenn wir da vorankommen wollen, dann darf doch das Erste, was uns einfällt, nicht sein, dass wir jetzt auf einmal Renten kürzen bei Pflegekräften, bei Erzieherinnen, bei Dachdeckern, bei Schichtarbeitern. Das kann doch bitte nicht die Antwort sein auf die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Deswegen markiere ich sehr klar, was es mit uns nicht zu machen ist. Für die Frage der Rentenkürzung gibt es vielleicht auf FDP-Parteitagen eine Mehrheit, aber ganz sicherlich nicht in einer Regierung mit einem sozialdemokratischen Bundeskanzler.
Da gab es heute von Ihrer Partei aber eine Menge harsche Reaktionen auch zu diesem Positionspapier der FDP. Und jetzt höre ich da bei Ihnen auch so einen gewissen Frust auch raus. Wie frustriert sind Sie eigentlich von diesem Ton und Umgang in der Ampelkoalition?
Nein, das ist überhaupt kein Frust. Ich halte das für völlig legitim, dass die FDP auch sagt, was sie will, wofür sie steht. Das tun wir auf SPD-Parteitagen übrigens auch. Das, woran wir gemessen werden, ist, ob es jetzt schnell nach dem FDP-Parteitag dann zu einer Klarheit kommt, was wir gemeinsam erreichen wollen. Und da habe ich schon ein Vertrauen auch nach Gesprächen, die ich in der Ampel geführt habe. Wir alle sagen, es muss etwas passieren. Wir legen jetzt die Vorschläge, die es gibt, nebeneinander und dann gucken wir, wo sind Schnittmengen. Wichtig ist, dass etwas für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze in diesem Land passiert. Und das sage ich für die SPD auch zu. Das wollen wir, da sind wir gewillt und diesen Weg werden wir auch gehen.
Aber dann nochmal die Frage, dann gucken wir mal, welche Schnittmengen es gibt. Warum kann das nicht hinter verschlossenen Türen geräuschlöser und im Vorfeld passieren und nicht erst am Freitag hat die SPD gefordert, auf Norderney zum Beispiel wiederholt die Schuldenbremse zu reformieren. Da wissen sie genau, dass das eine rote Linie für die FDP ist. Die wiederum verlangt dann heute, die Rente mit 63 zu kippen, ja, was für sie wieder eine rote Linie ist. Und so geht das ständig hin und her. Merken Sie nicht, wie das bei Wählerinnen und Wählern Vertrauen und Glaubwürdigkeit kostet?
Auf der anderen Seite ist es aber die Erwartung auch an politische Parteien, dass man sich positioniert, dass man klar macht, wofür man steht. Und nochmal, wenn Sie auf die Bilanz gucken, dann haben wir vieles erreicht in dieser Ampel. Wir haben viele Veränderungen vorangebracht. Und das sage ich auch mal, nachdem ich in den großen Koalitionen ja erlebt habe, dass häufig der Stillstand verwaltet wurde. Diese Regierung verändert viel, diese Regierung bringt viel voran. Diese Regierung ist angetreten, um weitreichende Reformen in diesem Land auch zu ermöglichen. Das halte ich für richtig, dass man das macht. Aber da, wo verändert wird, da gibt es auch mal Streit, da gibt es Debatte. Das muss man aushalten. Wichtig ist, dass am Ende die Veränderung steht. Und da sind wir absolut bereit, wenn es um wirtschaftliche Stabilisierung, um Arbeitsplätze der Zukunft geht, um Klimaneutralität geht, dass wir da vorankommen.
Wir werden es beobachten. Herr Klingbeil, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Ja, der Zustand der Ampelregierung. Dazu hat unser ARD-Hauptstadtkorrespondent Frank Jahn vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Scheidungsbrief, Kampfansage an die Koalition, Provokation. Die Aufregung um das 12-Punkte-Papier der FDP zur Wirtschaftswende scheint groß. Aber muss man es tatsächlich als Schritt Richtung Ausstieg aus der Ampel werten? Wohl kaum, finde ich. Denn erstens, die Wähler könnten das als Flucht aus der Verantwortung bestrafen. Zu riskant bei Umfragewerten in der Todeszone um 5%. Und zweitens, was die FDP da aufschreibt, kommt überhaupt nicht überraschend. Weniger Bürokratie, Steuern senken, eine Kehrtwende bei der Rente mit 63 und Arbeitsverweigerern das Bürgergeld kürzen. Das ist ein eher erwartbarer Profilierungsversuch vor ihrem Parteitag am Wochenende. Erhöht das den Druck in der Ampel? Ja, hoffentlich, meine ich. Zwei verlorene Jahre für die Wirtschaft. So harsch urteilte kürzlich Industrieverbandchef Russwurm über die Koalition. Deutschland ist nicht wettbewerbsfähig, hat FDP-Chef Lindner mehrfach erklärt. Unvorstellbar sei es, dass dies folgenlos bliebe. Mit ihrem Papier zeigt die FDP, was sie tun will. Wenn mancher in der SPD dies als Austrittserklärung abtut, reicht das nicht als Antwort. Es reicht auch nicht, dass der grüne Wirtschaftsminister Habeck bloß die Analyse von Finanzminister Lindner teilt. Es ist höchste Zeit, dass SPD und Grüne auch selbst Konzepte für die Wirtschaft vorlegen und Kompromisse suchen. Allen in der Ampel muss klar werden, dass die Wirtschaftslage spürbar besser sein muss, will man bei der nächsten Bundestagswahl nicht gehörig abgestraft werden. Statt gespielter Aufregung sollten sich die Ampelpartner gemeinsam an die Arbeit für die Wende machen und das FDP-Papier als das nehmen, was es ist. Kein Scheidungsbrief, sondern ein später Weckruf.
Die Meinung von Frank Jahn. Wäre dieser Vorfall vor einer Woche passiert, er hätte den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China gehörig überschattet. Denn die Bundesanwaltschaft hat heute drei Deutsche festnehmen lassen, wegen des Verdachts der Spionage für die Volksrepublik. Sie sollen Informationen über militärisch nutzbare Technologien beschafft haben, um sie dann an den chinesischen Geheimdienst weiterzuleiten. Und das nur wenige Tage, nachdem bereits zwei Verdächtige wegen des Spionageverdachts für Russland aufgeflogen waren. Nun also ein erneuter Zugriff. Einzelheiten von Iris Seiram.
Schiffsmotoren ähnlich wie diese. Deutsche Spitzentechnologie, die auch militärisch eingesetzt werden kann. Auf diese Art von Technik sei es den drei Beschuldigten angekommen, die vom Bundeskriminalamt am Morgen in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen und nun dem Generalbundesanwalt vorgeführt wurden, der die Ermittlungen übernimmt.
Wir werfen den Beschuldigten Spionage für einen chinesischen Geheimdienst vor. Sie sollen in Deutschland Informationen zu militärisch nutzbaren, innovativen Technologien beschafft haben.
Laut Generalbundesanwalt sollen die drei Deutschen versucht haben, über wissenschaftliche Kooperationen Industriedaten für den chinesischen Geheimdienst abzugreifen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Beschuldigten bereits länger im Visier.
Wir sind als Verfassungsschutz diesen Beteiligten schon sehr frühzeitig auf die Spur gekommen, haben deren Verhalten und Aktivitäten weiter überwacht. Mit zunehmender Aktivität war es dann möglich, den Sachverhalt an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.
Kein Einzelfall, Spionage beschäftigt den Verfassungsschutz immer wieder.
Das bearbeiten wir insbesondere mit dem Blick eben auf den Iran, auf Nordkorea, auf Russland, eben aber auch auf China.
China, ausgerechnet dorthin war kürzlich noch der Kanzler gereist. Im Mittelpunkt die Wirtschaft und ein fairer Handel. Eine besonders heikle Reise, sorgt der richtige Umgang mit China innerhalb der Ampel immer wieder für Diskussionen. Doch sich unabhängiger zu machen, aus wirtschaftlicher Sicht schwierig.
Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen seit Jahren vor den Risiken, die von China ausgehen, insbesondere Spionagerisiken. Die deutsche Wirtschaft hingegen nimmt das ein Stück weit seit Jahren in Kauf, insbesondere wenn es um Investitionen in China geht. Und das hat viel damit zu tun, dass der chinesische Markt eben so groß und so attraktiv ist.
Der aktuelle Fall dürfte an dem politischen Umgang mit China erst einmal wenig ändern. Die Bundesinnenministerin sieht die Ermittlungsbehörden gut aufgestellt.
Wir sind sehr wachsam. Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick und haben diesen Erfolg deshalb erzielen können.
Dieses Mal scheint die Gefahr gebannt. Doch die Risiken beim China-Geschäft dürften bleiben.
Der Vorwurf wiegt schwer. Gibt es Mitarbeiter des UNRWA, die Terrororganisationen unterstützen? Zumindest wirft Israel das einem beträchtlichen Anteil von Angestellten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten vor. Klar ist, für die mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen ist die humanitäre Hilfe des UNRWA überlebenswichtig. Um zu prüfen, wie neutral die Organisation wirklich ist, ob etwas dran ist an den israelischen Vorwürfen, dazu setzten die Vereinten Nationen eine unabhängige Kommission ein. Heute erschien ihr Bericht. Torben Burgers.
Ihre Hilfe gilt als überlebenswichtig für Millionen Palästinenser im Gazastreifen, doch ihre politische Neutralität ist seit Jahrzehnten umstritten. Israel wirft Mitarbeitern des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA vor, Terrororganisationen wie der Hamas nahezustehen und zum Antisemitismus aufzurufen. Eine unabhängige Untersuchung im Auftrag der Vereinten Nationen kommt nun zu dem Schluss, für diese Behauptung hat Israel bisher keine Beweise vorgelegt. Dennoch gäbe es erheblichen Handlungsbedarf. Das Palästinenser-Hilfswerk verfügt über eine ganze Reihe von Mechanismen und Verfahren, um seine Neutralität zu gewährleisten. Aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Einige Probleme im Zusammenhang mit der Neutralität bleiben bestehen, weshalb diese Mission ins Leben gerufen wurde. Auf 48 Seiten empfiehlt der Abschlussbericht eine ganze Reihe von Reformen, unter anderem eine genauere Überprüfung der Mitarbeiter, einen besseren Schutz der UNRWA-Einrichtungen vor missbräuchlicher militärischer Nutzung und eine Revision des gesamten Lehrmaterials an Schulen, die von der Organisation betrieben werden. UN-Generalsekretär Guterres nahm die Empfehlungen des Berichts an und will nun einen Umsetzungsplan erarbeiten lassen unter Mitwirkung wichtiger Geberländer. Der Generalsekretär appelliert an alle, das Hilfswerk aktiv zu unterstützen, weil es die Lebensader für die palästinensischen Flüchtlinge ist. Nicht Teil der Untersuchung waren Vorwürfe Israels, wonach bis zu 12 UNRWA-Mitarbeiter direkt an dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Mindestens 16 Geberländer hatten nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe Zahlungen in Höhe von 450 Millionen Dollar an das Palästinenser-Hilfswerk ausgesetzt, darunter die Vereinigten Staaten und Deutschland. Noch ist unklar, ob die Zahlungen nun wieder aufgenommen werden. Das UNRWA hat selbst eine erste Untersuchung durchgeführt und diese Anschuldigungen für so glaubwürdig befunden, dass es alle oder die meisten dieser Mitarbeiter entlassen hat. Ich denke also, dass wir angemessen gehandelt haben. Wir begrüßen daher den Abschluss dieser ersten Untersuchung und werden sehen, was die andere Untersuchung ergibt. Insgesamt hat das Palästinenser-Hilfswerk 32.000 Mitarbeiter, 13.000 davon im Gazastreifen. Dem UN-Bericht zufolge würden Israel jährlich Mitarbeiterlisten zur Prüfung vorgelegt. Seit 2011 habe es jedoch keine Beanstandung gegeben.
Und dazu jetzt Kerstin Klein in Washington. Kerstin, wie sind die Reaktionen auf den Bericht denn bislang ausgefallen?
Ja, es gibt offenbar eine Reaktion vom israelischen Außenministerium, aus dem mehrere Zeitungen zitieren. Und der Sprecher dort, der sagt eben, dass aus Israels Sicht dieser Bericht den Ernst der Lage total verkenne, dass aus Israels Sicht nach wie vor sie davon ausgehen, dass dieses Hilfswerk von der Hamas infiltriert sei. Sie bleiben bei der Zahl von über 2000 Mitarbeitern, die aus ihrer Sicht für Hamas oder andere Terrororganisationen arbeiten. Aber, das stellt der Bericht eben fest, bislang ist Israel für diese Anschuldigungen Belege schuldig geblieben. Und auch der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums hat sich geäußert. Der sagte, das ist der eine Bericht, wir haben unsere Hilfeleistungen eingestellt wegen des anderen Vorwurfs, nämlich dem, dass 12 Mitarbeiter selbst beteiligt waren an den Angriffen auf Israel. Und diese Untersuchung, die wird noch durchgeführt und da steht das Ergebnis eben noch aus.
Wir hatten es ja gerade im Beitrag auch gesehen, viele Staaten hatten ihre Finanzierung für das UNRWA gestoppt. Inwieweit kann das Hilfswerk jetzt wieder mit dem Geld rechnen oder weiteren Zahlungen zumindest?
Ja, so ein paar der Staaten, die ihre Hilfsgelder eingefroren haben, haben die mittlerweile wieder freigegeben. Andere, die prüfen jetzt, also das Auswärtige Amt in Deutschland sagt eben, wir prüfen jetzt, ob wir die Lage neu bewerten. Aber eins ist auch klar, ein Land, nämlich der größte Geldgeber, die USA, von denen wird kein Geld mehr kommen für das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen. Die werden morgen im Kongress zwar weitere Hilfsgelder verabschieden, aber die dürfen ausdrücklich nicht an dieses Hilfswerk gehen. Aber das werden noch mal gut 9 Milliarden an Mitteln für humanitäre Hilfen sein, die die USA bewilligen. Und die werden dann eben nicht über dieses Hilfswerk verteilt werden müssen, sondern über andere Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Im vergangenen Jahr wurde weltweit so viel für Rüstung ausgegeben wie wohl noch nie zuvor. Und dazu jetzt weitere Nachrichten des Tages mit Susanne Daubner.
Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI wurden 2023 für Waffen und Ausrüstung insgesamt knapp 2,3 Billionen Euro ausgegeben. Das ist ein Anstieg von 6,8% binnen eines Jahres. Hauptursache ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am meisten Geld gaben die USA, China und Russland für Rüstung aus. Deutschland liegt an siebter Stelle. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem dreitägigen Besuch in die Türkei gereist. Offizieller Anlass sind 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern. Beim Treffen mit Istanbuls Oberbürgermeister Imam Orlu gab es pro-palästinensische Proteste. In seiner anschließenden Rede würdigte der Bundespräsident die deutsch-türkische Migrationsgeschichte. Am Mittwoch steht ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf dem Programm. Die Chefermittlerin im Cum-Ex-Steuerskandal verlässt den Justizdienst und wirft der Politik Versäumnisse vor. Die Kölner Oberstaatsanwältin Brohr-Hilker gibt ihr Beamtinnenverhältnis auf und wechselt zur Bürgerbewegung Finanzwende. Im WDR sagte sie zur Verfolgung von Finanzkriminalität in Deutschland wörtlich: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Nachfolgemodelle zu Cum-Ex würden kaum kontrolliert. Bei den illegalen Aktiengeschäften erstattete der Staat Milliarden an Steuern, die nie gezahlt worden waren. Die EU-Kommission hat neue Ermittlungen gegen die chinesische Kurzvideoplattform TikTok eingeleitet. Wieder geht es um die Suchtgefahr für Minderjährige. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Es geht um die App-Version von TikTok, die Benutzer für das Ansehen oder Teilen von Videos und für positive Bewertungen, sogenannte Likes, mit Punkten belohnt. Die EU-Kommission fürchtet eine potenzielle Suchtgefahr für die meist jungen Nutzer der Plattform. Unter ihnen Kinder, deren Alter von TikTok nicht abgefragt wird. Eine erste Frist, um Auskunft darüber zu erteilen, ließ TikTok vor 4 Tagen verstreichen. Nun gibt die EU-Kommission TikTok noch 24 Stunden, um einen genauen Bericht zum Suchtpotenzial der App vorzulegen. Falls nicht, drohen TikTok Geldstrafen von bis zu 1% des Jahresumsatzes. Geht man vom von Analysten geschätzten Umsatz von vergangenem Jahr aus, wäre dies ca. 160 Millionen Euro Strafe. Das Unternehmen selbst veröffentlicht keine genauen Zahlen.
Die Erderwärmung schreitet voran, auch und besonders in Europa. Das zeigen die neuesten Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus. Danach steigen die Temperaturen in Europa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Im vergangenen Jahr lagen sie in 11 Monaten über dem langjährigen Mittel und der September war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Zugleich fielen aber auch 7% mehr Niederschlag als im Durchschnitt.
Heutzutage verstehen wir unter dem Begriff Kritik vor allem Tadel, Beanstandung oder zumindest Gegenposition. Doch der Ursprung leitet sich vom altgriechischen Krino oder Krinein ab und bedeutet in etwa überprüfen, unterscheiden, trennen. Wer wüsste das besser als Immanuel Kant, der Verfasser der Kritik der reinen Vernunft, der uns als prägender Philosoph der Aufklärung mahnte, den Mut zu haben, sich unseres eigenen Verstandes zu bedienen und dabei aber die goldene Regel mitgab, stets so zu handeln, dass die Maxime unseres Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Im damals preußischen Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, erblickte Kant das Licht der Welt, heute vor genau 300 Jahren. André Katschall.
Sicher verschlossen in der anatomischen Sammlung der Charité Berlin befindet sich die höchstwahrscheinlich einzig erhaltene Totenmaske Immanuel Kants. Was hat der Philosoph vor genau 300 Jahren geboren und 80 Jahre später gestorben, heute noch für eine Relevanz? Der Königsberger ist nicht weniger als ein Vordenker unserer modernen Welt, sagt Tobias Rosefeld, Philosoph an der Humboldt-Universität und Kant-Experte. Das sehe man beispielsweise an der deutschen Verfassung.
Dass in unserem Grundgesetz im ersten Paragraphen der Begriff der Menschenwürde auftaucht, das ist ein Begriff, der in Kants Philosophie zentral ist und den er versucht, nicht theologisch zu begründen. Das sieht man daran, dass Kant die Idee einer zwischenstaatlichen Friedensordnung erfunden hat, also die Idee, das Recht auf den Bereich, also vom Bereich innerhalb eines Staates auf das Verhältnis zwischen Staaten auszudehnen.
Die Vereinten Nationen also, die Umsetzung eines Kantschen Gedankens. Und die Bundesrepublik, eine politische Ordnung im Kantschen Sinne. Und über allem steht, zumindest im deutlich humanistischeren Spätwerk Kants, die Menschenwürde.
Bei Kant ist das fundamentalste Recht das auf Freiheit, aber Freiheit nicht einfach so ohne Rücksicht auf andere, sondern Freiheit insofern sie mit der Freiheit jedes anderen vereinbar ist. Das ist ganz wichtig, also Freiheit ist begrenzt von Anfang an und sie findet immer in der Freiheit des anderen ihre Grenze.
Revolutionäre und universelle Gedanken, sie sorgten dafür, dass Kant als einer der bedeutendsten Philosophen überhaupt gilt. Kein Wunder, dass über die Jahre viele versuchten, ihn zu vereinnahmen, zum Beispiel die DDR. Zum 250. Geburtstag Kants legte das Staatsfernsehen nahe, Kant sei einer der frühen Vordenker des Sozialismus.
Er hat damit eine Entwicklung in der Philosophie eingeleitet, die als klassische bürgerliche Philosophie zu einer der theoretischen Quellen des Marxismus-Leninismus geworden ist.
Heute nun versuche Putin, den Mann aus dem damals preußischen Königsberg, dem heute russischen Kaliningrad, Kant für sich zu beanspruchen, kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz auf einem Festakt.
Genau diese Instrumentalisierung und Verzweckung von Menschen war es, die Kant anprangerte. Genau das steht all seinen Vorstellungen von Recht des Menschen, von der Freiheit, Autonomie und Würde jedes Menschen diametral entgegen. Schon deshalb hat Putin nicht die geringste Berechtigung, sich auf Kant zu berufen.
Das 300 Jahre alte Geburtstagskind selbst kann man nicht mehr befragen. Nur noch sein umfangreiches Lebenswerk.
Zittau im Landkreis Görlitz hat wie viele Gemeinden ein Problem. Es ziehen nicht nur ein paar Einzelne, wenige weg von hier. Die Stadt hat in den vergangenen Jahrzehnten Tausende seiner Einwohner durch Abwanderung verloren. Doch inzwischen gibt es zumindest einen kleinen Trend, der dem entgegenwirken könnte. Menschen aus dem unmittelbaren Nachbarland Tschechien verlassen ihre Heimat und ziehen nach Sachsen. Zum Wohnen, aber auch zum Arbeiten. Warum das für sie so attraktiv ist, das hat sich Danko Handrik mal angesehen. Er war für uns in Zittau mittendrin im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien.
Die hohen Mieten hier will Katarzyna Linek nicht mehr zahlen. Die letzten Kisten werden gepackt, um umzuziehen. Von Tschechien ins für sie paradiesisch günstige Deutschland.
Mein Mann zahlte für die Wohnung hier, lassen Sie mich kurz überlegen, so um die 12.000 Kronen. Und ich habe noch 6.000, 7.000 Kronen für die kleine Wohnung daneben gezahlt. Also lagen wir zusammen bei einer Miete von 18.000, 19.000 Kronen.
Das sind so um die 800 Euro.
Genau, ziemlich viel. Deswegen wollen wir das ja ändern.
Die tschechische Stadt Liberec, zu Deutsch Reichenberg, im Dreiländereck hat über 100.000 Einwohner. Die Mietpreise liegen in der Stadt häufig bei 10 Euro für den Quadratmeter kalt.
Die gebürtige Tschechin Katarzyna, die in Deutschland aufgewachsen ist, zieht es nach Zittau. Die Mieten seien hier um ein Drittel günstiger, so Katarzyna. 15 Minuten dauert die Fahrt, nur an der Grenze muss kurz abgebremst werden. Hier bezieht sie gemeinsam mit Mann Pavel und Sohn Hugo eine gemütliche Altbauwohnung. 60 Quadratmeter, 350 Euro kalt.
In dieser Ecke Deutschlands wurden im Sozialismus die historischen Innenstädte nicht so stark zerstört. Vielleicht war das einfach zu abgelegen hier. Das ist aus meiner Sicht sehr angenehm an Zittau. Die Stadt ist ziemlich gut erhalten.
Vor der Wende lebten in Zittau über 40.000 Einwohner, jetzt nur noch etwa 25.000. Jede vierte Wohnung steht hier leer. Dass immer mehr Tschechen aus Liberec rüberziehen, ist schon längst kein Gesprächsthema mehr, sondern Alltag.
Und wir haben auch teilweise noch tolle Arbeitskräfte dazu gekriegt im Gesundheitswesen und so im Verkauf.
Müsste ja man fast noch mehr Werbung in Tschechien machen, dass Leute rüber.
Im Prinzip ja. Generell, aber das ist so diese Haltung vieler, die sagen, wir wollen das nicht.
Es gibt Vorbehalte gegenüber den neuen Einwohnern in Zittau, weiß man auch im Rathaus. Eine Angst, mehr Zuzug, ein dann vielleicht umkämpfter Wohnungsmarkt, gleich höhere Mieten. Doch genau das täte Zittau paradoxerweise gut, sagt der Oberbürgermeister, denn die Sanierung der Wohnungen müsse doch bezahlt werden.
Die grundsätzliche Herausforderung, die Zittau hat, ist auch zugespitzt ein einziges Thema. Es sind zu wenig Menschen für zu viel Infrastruktur. Insofern ist erstmal gut, Zuzug ist auf jeden Fall gut. Wir spüren das auch zunehmend in dem Begriff, den manche gar nicht mehr hören wollen, Fachkräftemangel. Inzwischen sagen die Unternehmen, hört uns mit Fachkräfte auf, reine Arbeitskräftemangel. Das heißt also, Zuzug in jedem Fall wichtig.
Zittau ist für weiteren Zuzug aus Tschechien vorbereitet. Für den Sohn der Linex, für Hugo, gibt es ganz in der Nähe auch schon einen zweisprachigen Kindergarten. In der Skola-Kindertagesstätte wird spielerisch deutsch-tschechische Verständigung geübt. Selbst die deutscheste aller Zittauer Ecken wird nun auch von Tschechen bewirtschaftet. Eine vorsichtige deutsch-tschechische Annäherung im Kleingartenverein. Erholung.
Einen anderen Charakter. Gleiche. Arbeiten?
Ja.
Arbeiten.
Unter Kleingärtnern lässt man sowieso lieber Pflanzen sprechen. Václav Salatsky aus Tschechien hat sich hier eingemietet, nicht weil der Garten so günstig ist, auch nicht weil der Boden besonders gut wäre, sondern weil er hier in Ruhe arbeiten kann.
Ich fühle mich hier sehr gut, weil mich niemand stört. Die Tschechen haben immer Fragen und sie geben immer Ratschläge. Und die Deutschen, die schauen, sagen Hallo und Tschüss und alles ist gut.
Alles ist gut für Tschechen hier, findet auch Familie Linek. Man sei hier nicht mittendrin in Zittau, sondern irgendwie mittendrin in Europa.
Ja, und ob auch alles gut beim Wetter ist, das weiß jetzt Claudia. Wie sind die Aussichten?
Naja, es bleibt wechselhaft die nächsten Tage. Morgen kann es im Süden auch noch mal kräftig schneien. Und zwar kräftig, sodass bis zu 10 Zentimeter zusammenkommen. Und zwar von Allgäu, Oberschwaben rüber bis Berchtesgadener Land, südlich der Donau also. Und die Schneefallgrenze nur so 300-400 Meter. Das heißt, da kann es auch zu glatten Straßen kommen. Und frostig wird es in der nächsten Nacht sowieso verbreitet. Das heißt, lediglich an der Küste und im äußersten Süden die Donau entlang Temperaturen im leichten Plusbereich. Sonst hier, wo es so mittelblau ist, Temperaturen morgen früh von rund minus 2, minus 4 Grad bis zu minus 6 Grad werden es sogar in der Lausitz sein können. Vor allem da, wo es aufklart, kühlt sich es halt ordentlich aus. Auch in der Nacht wird es noch weiter schneien, und zwar vor allem nach Süden und Südosten hin. In der Mitte dagegen oft wolkenloser Himmel oder nur locker bewölkt. Und auch von der Ostsee her kommen immer mal wieder ein paar dichtere Wolken mit einzelnen Schauern. Das wird auch morgen tagsüber so weitergehen. Im Süden breiten sich diese Schneefälle oberhalb von rund 500, 600 Metern weiter nach Nordwesten aus. Und von der Nordsee kommt eine neue Mischfront, die ebenfalls für Regen sorgt. Die Temperaturen, wie ja eben gesehen, morgen früh ziemlich niedrig, eine ziemlich kalte Nacht. 5 Grad auf den Inseln, sonst meist 0 bis minus 7 Grad. Minus 7 Grad so Richtung Erzfichtelgebirge. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von gerade einmal 5 bis maximal 11 Grad. Die nächsten Tage bleibt es bei diesem Aprilwetter. Das bedeutet, bedeutet für den Mittwoch vor allem nach Osten, Nordosten hin häufig trocken und längere Zeit auch mal sonnige Abschnitte. Sonst gibt es überall noch Schauer, auch mit Graupel, zum Teil mit Gewittern. Höchsttemperaturen maximal 8 bis 11 Grad. Am Donnerstag dann bis zu 12 Grad im Norden. Auch da wird es immer mal wieder für dichte Wolkenfelder, für Blitz, Donner, Graupelschauer, Regenschauer, in den Hochlagen auch für Schneeschauer reichen. Also der April macht noch nicht richtig Pause, was das Aprilwetter angeht. Zum Wochenende aber wird es wärmer.
Na, immerhin das. Vielen Dank, Claudia, für diese aprilligen Aussichten. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Unter anderem den ehemaligen Bundesverteidigungsminister Karl Theodor Zuckuttenberg.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und tschüss. Bleiben Sie zuversichtlich.